Der Podcast der Wasserzeitung mit Klaus Arbeit. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Herausforderungen gemeinsam anpacken. Unter diesem Motto lassen sich Initiativen aus dem Herausgeberkreis der Wasserzeitung zusammenfassen, die in diesem Jahr 2024 an den Start gegangen sind oder erheblich Fahrt aufgenommen haben. Ich denke dabei an Klar, die Kooperation Lausitzer Abwasser Recycling GmbH mit den Partnern TAZV Oderaue aus Eisenhüttenstadt, FWA Frankfurt-Oder und LWG Cottbus. Ich denke genauso an den Wasserverbund Niederlausitz, erneut mit der LWG Cottbus, dem WAC Karlau, dem GWAZ Guben und anderen Partnern mehr. Und ich denke an die kommunale Arbeitsgemeinschaft Trinkwasserverbund Lausitzer Revier. Sie steht für eine brandenburgisch-sächsische Zusammenarbeit, die die zukünftige Wasserversorgung in der Lausitz im ehemaligen Braunkohlenrevier in Südbrandenburg auf höchstem Niveau zuverlässig und krisensicher aufstellen wird. Auf Brandenburger Seite beteiligt ist der Wasserverband Lausitz, kurz WAL, aus Senftenberg. Dessen Verbandsvorsteher Christoph Maschek erzählte im Interview, wer hinter diesem Trinkwasserverbund steckt.
Das sind 5 kommunale Versorger aus der Region. Das ist die Eva Kamenz als Partner auf der sächsischen Seite. Das ist die kommunale Versorgungsgesellschaft Lausitz aus Weißwasser. Und das ist die VBH, die Versorgungsbetriebe Hauswerder, allesamt Sachsen. Und das ist der SWAZ, der Spremberger Wasser- und Abwasserverband, und der WRL, der Wasserverband Lausitz. Das sind die 5 Versorger, die sich um die Wasserversorgung in der Region kümmern, und zwar für den Strukturwandel sozusagen die Voraussetzung schaffen, dass sich hier die Firmen ansiedeln können und dann entsprechend auch Wasser zur Verfügung haben.
Wie hat sich diese Partnerschaft, Herr Maschek, wie hat sich die gefunden?
Ja, die 5 Partner haben sich gefunden, weil letzten Endes der Kohleausstieg als beschlossene, durch die Bundesregierung beschlossene Sache, ein großes Wasserwerk in schwarze Pumpe vom Netz geht. Ein Wasserwerk, was bis Anfang 23 immer noch Wasser eingespeist hat, aber jetzt nicht mehr kann, aus qualitativen Gründen. Das wussten die meisten Versorger von uns, und im Jahr 19 haben sich dann die Verantwortungsträger zusammengefunden und haben gesagt, wir müssen Vorsorge tragen und wollen dann eine Gemeinschaft gründen, die sich der neuen Situation annimmt und langfristig sich um die Wasserversorgung kümmert.
Wie darf man sich das ganz konkret vorstellen? Der eine springt ein, wenn der andere mal nicht kann?
Grundsätzlich ist es so, wir haben für das gesamte Gebiet die Wasserbedarfe sozusagen bestimmt. Die sind in einem technischen Gesamtkonzept festgehalten, und wir arbeiten natürlich auch mit den Wirtschaftsfördergesellschaften zusammen, der Länder Sachsen und Brandenburg, und dort ergibt sich ja dann der Bedarf sozusagen, der örtliche Bedarf für die Industrieansiedlung, und daraus sind dann sozusagen technische Maßnahmen, Baumaßnahmen entwickelt worden, um Leitungen zu ertüchtigen, um sozusagen einen Zwei-Richtungsbetrieb in der Wasserversorgung einzurichten und bestimmte Wassermengen auch dezentral vorzuhalten, um dann relativ schnell und unkompliziert die Wasserversorgung sicherzustellen.
Von welchem Bereich hinsichtlich der Stärke der Einwohnerzahl reden wir hier gerade?
Wir reden roundabout über 250.000 Einwohner auf einer Fläche von 3.200 Quadratkilometern, also eine Ausdehnung von 80 mal 40 Kilometern. Das geht also von der polnischen Grenze, wenn Sie so wollen, bis hin zum WAL auf der westlichen Seite, zum Landkreis Elbe-Elster.
Von welchen Investitionen, in welcher Summe sprechen wir da insgesamt, und was kommt speziell auf den WAL Senftenberg zu?
Wir haben insgesamt 67 Maßnahmen im technischen Gesamtkonzept herausgearbeitet. Das ist ein Wertumfang von etwas über 250 Millionen Euro, die da fließen oder investiert werden sollen und aufgrund des Strukturwandels des Kohleausstiegs über Fördermittel gestützt werden sollen. Wir selber als WAL haben in dem ersten Förderpaket am 19. September den Fördermittelcheck über 13 Millionen bekommen. Dort werden insgesamt 4 Maßnahmen gefördert, die einen Investitionsumfang von etwas über 15 Millionen Euro haben. Und da sieht man, mit der Förderquote von 90% für diesen Strukturwandel sind wir ganz gut dabei.
Solche verbandsübergreifende Kooperationen wie jetzt bei Ihnen hier im Lausitzer Revier, ist ja gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ähnliche Bemühungen, muss man sagen, gibt es auch in der Niederlausitz. Ist das Rezept der Zukunft, Wasserversorgung nachhaltig zu sichern, wirklich nur möglich, wenn man verbandsübergreifend zusammenarbeitet? Ist das ein Muss heutzutage? Ich meine, immerhin, der Wasserkreislauf kennt ja auch keine Verwaltungsgrenzen.
Richtig, der kennt keine Verwaltungsgrenzen. Aber umso wichtiger ist es, dass man hier Gemeinschaften bildet, um ganz einfach den Investoren und letztendlich unserer Bevölkerung das Signal zu senden, die Wasserversorgung ist sicher. Und sicherlich muss da noch der ein oder andere ein Stück von seinem Kuchen abgeben. Das Thema Wasserversorgung wird nur in Gemeinschaft funktionieren. Und da sind wir ja auf guter Linie hier, gerade im Süden von Brandenburg, auch die ITM in Berlin, versucht ja dort eine Gemeinschaft aufzubauen. Und ich kann da nur alle Beteiligten ermuntern, dort voranzugehen, um sozusagen dann auch die einzelnen Investitionsschwerpunkte wasserseitig sozusagen mit zu unterstützen.
Auch wenn es 2024 viel geregnet hat. Sie hatten ja auch im Vorfeld schon erzählt, es war ein relativ entspanntes Jahr aus der Sicht der Trinkwasserproduktion. Hören wir aber trotzdem immer wieder aus verschiedenen Bereichen in Deutschland fast schon alarmistische Meldungen. In welcher bevorzugten Situation sind Sie denn hier in der Lausitz, dass Sie sich vielleicht gar nicht so die großen Sorgen machen müssen?
Ja, die Lausitz wird ja immer als trockene Region beschrieben. Das trifft für den Bereich des WALs Gott sei Dank nicht zu. Wir sitzen mit unserem Wasserwerk auf einem sehr mächtigen Grundwasserleiter des Lausitzer Urstromtals. Und wenn wir da zurückgucken auf die letzten 50 Jahre, dann sehen wir da kaum eine Veränderung im Grundwasserstand. Weder qualitativ noch quantitativ. Daher ist auch die Versorgung bei uns im Verbandsgebiet, auch für den Trinkwasserverbund, dann auch sicher.
Also es gibt millionenschwere Investitionen innerhalb dieses Trinkwasserverbundes. Ohnehin investiert ja jeder Zweckverband jedes Jahr mehrere Millionen, teilweise im zweistelligen Bereich, um die Wasserversorgung auf sichere Füße zu stellen. Es wird Ansiedlungen geben, die sind ja auch schon avisiert für die Lausitz. Gibt es dann von Ihnen auch so eine gewisse Erwartung oder auch Hoffnung, dass sich diese Unternehmen, Industrien, Gewerbe, Kleingewerbe auch mit dem Thema Wassermanagement nochmal selbst beschäftigt und dem stellt, damit eben wirklich das teure und gute und hoch aufbereitete Grundwasser zum Trinkwasser auch wirklich bloß für die Zwecke eingesetzt wird, wo eben Trinkwasserqualität nötig ist?
Ja, in den seltensten Fällen ist ja für die industrielle Verwendung wirklich diese hohe Qualität erforderlich. Sicherlich, wenn wir an bestimmte Industriezweige denken, die müssen dieses Wasser nochmal entsalzen, um es dann weiter zu verwenden. Aber das kann ich auch auf andere Art und Weise tun. Wir verstehen uns hier als Trinkwasserverbund, als WHL insbesondere, als Brückenbauer. Wir wissen, dass Genehmigungsprozesse in Deutschland momentan sehr lange brauchen, um gerade auch selbst auch Wassergewinnungsanlagen aufzubauen. Richtig ist, dass dieses Wasser eine Brücke baut, um dann sozusagen dem industriellen Ansiedler nachher dann die schnelle Ansiedlung zu ermöglichen. Aber es sollte dann schon so sein, dass man sich über die eigene Wassergewinnung auch Gedanken macht und vor allen Dingen auch die Kreislaufführung des Wassers im eigenen Produktionskreislauf, also die Wiederverwendung, um dann praktisch nur die Differenzmengen aus dem eigentlichen Wassernetz zu beziehen.
Und große Gewerbebetriebe, Industriegebäude haben ja häufig auch riesige Dachflächen, also auch die Regenwassernutzung oder überhaupt Niederschlagswassernutzung sollte Thema sein in jedem Unternehmen, oder?
Ja, freilich. Das wird auch in den Konzepten der einzelnen Ansiedler mit berücksichtigt. Man hat ja auch diverse Zisternen zu bauen, um dann zum Beispiel die Löschwasserversorgung vorzuhalten. Damit kann man natürlich sehr effizient auch das Regenwasser auffangen und dann zwischenspeichern.
Sehen Sie eigentlich strategisch die Wasserversorger auch so in einer beratenden Funktion, was Wassermanagement angeht? Oder wird das durch Vorgaben des Gesetzgebers oder vielleicht auch allein aus Kostendruck ohnehin vorgenommen?
Ja, wir sind als WHL, verstehen wir uns und so als Dienstleister für die Industrie, für den Kunden. Wir beraten in den Grenzen, in denen wir das dürfen. Im Wesentlichen wird durch die Gesetzgebung vorgegeben, was dort für den Einzelnen zu tun ist. Da werden wir uns natürlich auch mit den Gesetzgebern über die entsprechenden Gremien, Verbände in Verbindung setzen oder stehen mit denen in Verbindung und werden natürlich dort auch unseren Einfluss mit geltend machen.
Regelmäßige Updates darüber, wie der Trinkwasserverbund Lausitz Revier vorankommt, finden Sie übrigens im E-Paper des WAL unter www.wasserzeitung.info/WAL. Und das war Christoph Maschek, der Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Lausitz mit Sitz in Senftenberg. Also, an der Verfügbarkeit von Trinkwasser soll und wird in der Lausitz keine Ansiedlung scheitern. Allerdings gehen wichtige Fragen des Wassermanagements weit über die zuverlässige Lieferung des Lebensmittel Nummer 1 hinaus. Stichwort Starkregenereignisse. Da muss geklärt sein, wie Unternehmen den Niederschlag möglichst schnell von den Gebäuden wegbekommen, damit er keinen Schaden anrichten kann. Andererseits sollte Regen als Ressource begriffen werden, etwa für die Pflege von Grünanlagen über Pufferspeicher im Boden. Und noch etwas schlägt Ihnen Carsten Horn vor, der Geschäftsführer der Klar Kooperation Lausitzer Abwasser Recycling GmbH.
Das Zweite ist meine Empfehlung grundsätzlich, und das funktioniert auch sehr wohl im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen, Gründächer anzulegen. Gibt es verschiedene Optionen, je nach Statik muss man natürlich aufpassen. Es gibt welche, die haben eine vergleichsweise starke Begrünung drin, nehmen auch entsprechend ihrer Schwammwirkung sehr viel Wasser auf, sodass gerade bei Starkregenereignissen da ein Puffer entsteht auf dem Dach selber schon. Da gibt es Grünanlagen, die man drauf pflanzen kann, die jetzt nicht so eine große Speicherwirkung haben, aber sehr wohl Speicherwirkung entwickeln. Die sind aber auch weniger pflegeaufwendig und so weiter. Insofern sind die auch so für mich vorrangig zu benutzen. Und hat auch die Nebeneffekt, dass man gerade bei heißen Sommern eine gute Klimatisierung auf dem Dach hat und die Hitze nicht durchschlägt ins Gebäude.
Und auf welche Art und Weise, Herr Horn, könnte Regenwasser auch als Grauwasser in einem Unternehmen genutzt werden?
Also prinzipiell muss man natürlich aufpassen, dass alles, was sogenanntes Abwasser ist, und dazu zähle ich jetzt erstmal auch das Regenwasser prinzipiell, muss natürlich behandelt werden, wenn ich das irgendwie in Prozesse reinbringe. Regenwasser hat den Sonderstatus, den ich sozusagen 1:1, so wie er kommt, sozusagen in Grünanlagen versickern lassen kann, ohne dass ich den vorreinigen muss. Bei anderen Grauwässern, zum Beispiel wenn ich aus Toilettenspülung und so weiter denke, das ist problematisch, das würde ich auch nicht nutzen. Wenn ich jetzt aber irgendwelche Waschmaschinen laufen habe und so weiter, dann kann man die sehr wohl, den Ablauf dazu nutzen, um zum Beispiel auch eine Toilettenspülung zu benutzen. Genauso kann ich natürlich auch das Regenwasser nutzen als Grauwasser quasi, um zum Beispiel auch eine Toilettenspülung zu nutzen, zum Duschen und Waschen natürlich nicht. Da muss Trinkwasser genommen werden, brauchen wir gar nicht diskutieren. Und möglicherweise gibt es Prozesse im Unternehmen, wo Wasserbedarfe anfallen. Da kann man natürlich drüber nachdenken, dass man Regenwasser in gewisser Weise auch mit aufbereiten kann. Weil das Regenwasser hat natürlich den großen Vorteil, das ist nicht kalkkontaminiert etc., Das ist kein hartes Wasser. Das ist für viele Prozesse sogar vorteilhaft, Regenwasser zu benutzen.
Also Regenwasser effektiv nutzen heißt es für alle, die Möglichkeiten von Grauwasser genau prüfen. Und ein Element fehlt noch in diesem Reigen, die Wiederverwertung von bereits gebrauchtem Wasser.
Auch die Industrieanlagen sollten halt zunehmend möglichst Kreisläufe fahren. Und wir kennen das aus Ländern wie Indien, aber eben auch in der Türkei zum Beispiel. Da werden ganze Industriegebiete, ganze Industrieansiedlungen komplett im Kreis gefahren. Also die haben gar keine Abwasserleitung mehr. Die haben auch weniger Zuleitung an Wasser. Das heißt, da wird das Wasser komplett im Kreis gefahren und wird wieder in die Prozesse gefahren. Und so gerade Kühlwasserprozesse, das ist industrieweit in Deutschland eher so, 50% der Wasserverbräuche in Industrien sind Kühlprozesse. Die kann man wunderbar am Kreis fahren und zusätzlich natürlich noch die Energie, die da drin ist, rausziehen, um Mehrwert zu generieren, zum Beispiel die Gasverbräuche runterzubringen. Also das funktioniert hervorragend und die Technik ist state of the art, das ist alles schon da. Nur gibt es in Deutschland bislang eben keine Vorgaben, das machen zu müssen. Und es ist auch tatsächlich in gewisser Weise etwas teurer. Und da wäre ich natürlich auch sehr, oder würde ich darum bitten, dass die Politik sich da natürlich auch Gedanken macht, gerade in Bereichen wie zum Beispiel der Lausitz, wo das zunehmend ein Problem ist, hier durch Förderinstrumente auch, sagen wir mal, einen Ausgleich zu schaffen, dass wenn hier Vorgaben, auch wenn es Freiwillige sind, erfüllt werden sozusagen, dass die mit Fördermitteln unterstützt werden und wir hier sozusagen nicht in Konkurrenz zu anderen Standorten, wo vielleicht das Wasser kein Problem darstellt, in Nachteil geraten.
Carsten Horn, Geschäftsführer der Klar Kooperation Lausitzer Abwasser Recycling GmbH. Mehr zu Facetten des Wassermanagements berichtet die neue Ausgabe der Brandenburger Wasserzeitung, nachzulesen im Wasserblog auf www.wasserzeitung.info. Dort finden Sie auch alle E-Paper unserer Herausgeber in drei Bundesländern. Klicken Sie sich doch einfach mal durch und sehen, wie innovativ sich die kommunale Siedlungswasserwirtschaft in diesem Jahr wieder geschlagen hat. So viel vom Podcast der Wasserzeitung 2024. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen stimmungsvollen Rutsch in ein neues, hoffentlich friedlicheres 2025. Ihr Klaus Arbeit.